Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute mit einer Sonderfolge direkt vom Marktplatz in Nassau. Da hielt nämlich vor wenigen Stunden der große und bunte amerikanische Cabrio-Bus des Kinderlebenslaufes, ausgerichtet vom Bundesverband Kinderhospiz. Und der macht auf seiner Tour zwischen Koblenz und Frankfurt eben genau hier einen Zwischenstopp. Eine Engelsfackel wird ein halbes Jahr durch Deutschland getragen. Warum und wieso? Das erfahren wir heute. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind heute mit einem ganz besonderen Thema im Hörlokal unterwegs und das sogar außerplanmäßig, denn es ist nicht Sonntag, sondern Dienstag. Aber das Thema ist groß und wichtig und aktuell. Und genau deshalb stehen wir gerade mitten in Nassau auf dem Marktplatz für einen Zwischenstopp des Kinderlebenslaufes, der heute in Nassau Halt macht und heute Abend in Frankfurt am Main ankommen wird. Ja, Kinderlebenslauf, was ist das überhaupt? Der Kinderlebenslauf ist eine Initiative des Bundesverband Kinderhospiz, der am 18. April in Berlin startete und durch ganz Deutschland führen wird. Ein halbes Jahr lang wird dabei eine symbolische Engelsfackel von Kinderhospizeinrichtung zu Kinderhospizeinrichtung getragen und überreicht. Rund 130 Etappen hat der Kinderlebenslauf und steht unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der Lauf, der findet alle zwei Jahre statt und hat vor einigen Tagen, am 31. Mai, Halt gemacht beim Hospizverein in Koblenz, dem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz. Ja, und seit heute Morgen geht es weiter nach Frankfurt am Main mit einem Zwischenstopp in Nassau. Unterwegs ist die Mannschaft mit einem bunten amerikanischen Cabrio-Bus, also so richtig, richtig auffällig. Und das ist gut so, denn das Thema, das braucht Aufmerksamkeit. Das diesjährige Motto lautet übrigens Inklusion in Aktion. Ich stehe hier oder eher sitze hier mit Franziska Koppitsch, Geschäftsführung im Bundesverband Kinderhospiz. Sie sind heute auch mit dabei und Sie haben eben im Vorgespräch schon gesagt, Sie touren ja auch eine Weile hier mit auf diesem Kinderlebenslauf. Warum gibt es den Kinderlebenslauf denn überhaupt? Wie ist der entstanden?
Also den Kinderlebenslauf haben wir 2018 ins Leben gerufen. Und zwar der Hintergrund war, dass wir zum einen unsere Mitglieder miteinander vernetzen wollten, weil durch den Personalmangel, der ja stetig ist, ja, und den wir ja auch noch eine lange Zeit haben werden, gibt es nur eine Möglichkeit, so die Synergien zu nutzen über die Landkreisgrenzen hinweg, indem man sich vernetzt, indem man sich kennt. Das ist auf alle Fälle jetzt nicht ein Allheilmittel, nicht falsch verstehen, aber das könnte ein wenig sozusagen die Kollegialität stärken und vor allen Dingen über Landkreisgrenzen hinaus schauen, was hast du, was brauche ich und wo können wir uns vielleicht ergänzen. Und das macht man so, und da haben wir uns gedacht, das macht Sinn, wenn wir das spielerisch unsere Mitglieder miteinander in Verbindung bringen. Also zum Beispiel, indem man halt wie beim Kinderlebenslauf eine Fackel übergibt. Der zweite Grund ist, wir machen das in ganz Deutschland. Also alle Einrichtungen der Kinderhospizarbeit reichen ihre Fackel weiter in Gesamtdeutschland. Und damit wollen wir als zweites Ziel erreichen, für die Kinderhospizarbeit zu sensibilisieren. Warum sensibilisieren? Weil viele unter Kinderhospizarbeit ausschließlich eine schwere Diagnose glauben zu verstehen, ausschließlich ein sterbendes Kind sozusagen vor dem geistigen Auge haben. Und das ist nicht so. Kinderhospizarbeit ist ab der Diagnose, ja, das ist richtig, aber die Kinder leben teilweise sehr, sehr lange mit ihrer Erkrankung, mit ihrer Diagnose. Und in dieser Zeit, wie sie leben, leben sie. Und wir sind für diese Lebensqualität zuständig. Das ist Kinderhospizarbeit und deswegen geht es da nicht nur um sterbende Kinder, sondern vor allen Dingen um lebende Kinder mit einer lebensverkürzenden Diagnose. Und da ist es uns ganz wichtig, mit dem Kinderlebenslauf, so wie hier in Nassau, zu zeigen, dass es musikalisch, dass es bunt, dass es witzig, dass es spritzig. Sie müssen keine Angst haben, Sie müssen nicht die Straßenseite wechseln. Es lohnt sich vielleicht den einen oder anderen Hospizdienst mal zu fragen, wie ist denn das so, wenn man ehrenamtlich tätig ist für Menschen, die sterben, für Kinder, die vielleicht sterben werden oder für deren Geschwisterkinder. Und das Dritte, was wir damit verfolgen mit dem Kinderlebenslauf, ist, dass örtliche Organisationen, Firmen und Unternehmen auf den jeweiligen Hospizdienst aufmerksam werden. Ostern kommt immer, Weihnachten kommt immer. Es lohnt sich immer, eine kleine Spende an den örtlichen Hospizdienst zu geben. Und jetzt hier in Nassau finde ich es halt besonders schön, weil das unser erstes Ziel, nämlich die Vernetzung, hat hier so ein paar Excellence, ja? Also Nassau hat keinen Kinderhospizdienst. Nassau hat den Hospizdienst Rhein-Lahn, ist eigentlich ein Erwachsenenhospizdienst, aber dort gibt es 2, 3 Ehrenamtliche, die sind ausgebildet, um auch Kinder zu begleiten. Und die haben eine Kooperation mit dem Kinderhospizdienst in Koblenz. Und das ist etwas, wo ich sage, da es reicht nicht aus in der Struktur, ja, dass man einen eigenen Kinderhospizdienst hat. Man kennt aber die betroffenen Familie und sagt, Mensch, wir schauen, dass wir kooperieren in Koblenz mit Nassau, schauen, dass wir Leute ausbilden, dass wir die so ein bisschen an die Hand nehmen, damit auch in Nassau betroffene Familien betreut werden können. Und schöner kann man sich Netzwerkarbeit nicht vorstellen. Also wirklich für die Sache, ganz frei von Egoismus und über die Landkreisgrenzen hinaus.
Ja. Ja. Der Kinderlebenslauf, der ist gestartet in Berlin im April und läuft, glaube ich, noch bis Mitte Oktober. Ja. Was sind denn so die groben Stationen? Wo zieht der her? Können Sie das uns ein bisschen näher bringen?
Also einmal machen wir natürlich jedes Bundesland durch. Das finde ich schon mal ziemlich schön, dass eigentlich fast jede Mitgliedseinrichtung von uns mitmacht. Das macht mich mal sehr stolz. Das ist nicht immer ganz einfach für die Mitgliedseinrichtungen, weil durch Personalmangel haben sie oft gar nicht so die Ressourcen. Aber sie wissen halt um die Ziele, die wir brauchen. Wir starten immer in Berlin, weil es eine politische Auftaktveranstaltung ist. Jeder Kinderlebenslauf hat für uns auch eine politische Komponente. Wir als Dachverband arbeiten politisch für unsere Einrichtung. Und wir wollen natürlich damit auch darauf aufmerksam machen, wie viel in der Kinderhospizarbeit noch zu tun ist. Und wir haben natürlich auch tolle Sponsoren für den Kinderlebenslauf. Und diese Sponsoren, die besuchen wir natürlich auch während des Kinderlebenslaufs. Und so ist es zum Beispiel auch ein Highlight für unser Starterkind Jens, dass er in Stuttgart in Empfang genommen wird. Er darf nicht nur ins Porsche Museum und sich dort alle Autos anschauen, sondern Porsche wird ca. 10 Autos aus dem Museum für ein Autokorso in Stuttgart zur Verfügung stellen.
Das ist natürlich was Großartiges.
Ja, oder in Berlin, da konnte Jens, unser Starterkind, Einlaufkind sein beim Fußballspiel Bayern München gegen Eisern Union in Berlin. Also wir versuchen, so viele Highlights wie möglich zu setzen. Einmal für unser Starterkind, Jens Jenning, aber natürlich auch, dass wir versuchen, in jeder großen Stadt, wie aber auch in jeder kleinen Stadt, irgendetwas zu installieren, dass die Leute hinkommen und zumindest Fragen stellen, was ist das? Zum Beispiel jetzt hier in Nassau, da spielt das Orchester von der Firma LTS. Und die spielen das hier auf dem Marktplatz und es kommen halt jetzt schon ganz viele, die dann fragen, warum spielen sie denn hier, warum sind sie denn alle hier? Und das ist für mich genauso ein Erfolg, als wenn Porsche sozusagen das Museum öffnet.
Sie hatten eben schon gesagt, der Dachverband setzt sich auch für bessere politische Rahmenbedingungen ein und will auch so ein bisschen die Notstände in der palliativen Versorgung aufzeigen. Wie sehen Sie denn die politischen Rahmenbedingungen und wo gibt es wirklich Nachbesserungsbedarf?
Also ich würde mal sagen, von der was wir fordern vom Bundesverband Kinderhospiz, ist vor allen Dingen eine Stärkung der ambulanten Struktur. Wir fordern vor allen Dingen die pädiatrischen palliativmedizinischen ambulanten Strukturen in Deutschland zu stärken. Ich bin davon überzeugt, dass wir aktuell genügend Kinderhospize haben, ja, weil wir so wenig Personal haben, dass selbst unsere bestehenden Kinderhospize überhaupt nicht die vollen Betten fahren können. Deswegen bin ich ehrlich gesagt aktuell der Meinung, lasst uns mal keine weiteren Einrichtungen bauen, sondern lasst uns eher schauen, dass wir die Häuser, die wir haben, dass wir den Bestand schützen und vor allen Dingen, dass wir ambulante Strukturen ausbauen, zum Beispiel außerklinische Intensivpflege oder die Intensivpflege zu Hause, Kinderintensivpflege für zu Hause. Da ist so ein starker Personalmangel, dass es mittlerweile so ist, dass mindestens ein Elternteil die Arbeit komplett aufgeben muss, um für die Versorgung des Kindes da zu sein. Das heißt, diese Eltern rutschen natürlich auch schneller in eine Armutsspirale ab als andere Familien. Und da einen Blick drauf zu haben und zu schauen, wenn man aufgrund von Pflegenotstand sein Kind versorgen muss und nicht mehr arbeiten gehen kann und dadurch finanzielle Einbußen sind, dass man da schaut, dass man vielleicht so eine Art flexibles Budget auch für diese Familien erarbeitet politisch.
Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Missverständnisse oder auch Vorurteile, die die Öffentlichkeit über Kinderhospize hat?
Also zuallererst ist dieses, was ich ganz oft erlebe, dass gerade jung, also Punkt eins, man befestigt nicht automatisch mit Kinderhospizarbeit. Das ist schon mal völlig normal und für mich auch völlig in Ordnung, weil keine Mutter, kein Vater, der ein gesundes Kind hat, setzt sich damit per se auseinander. Ja, das ist auch wieder der Natur. Du willst ja immer, dass dein Kind gesund ist. Das heißt also, du setzt dich erst dann damit auseinander, wenn entweder du dein Kind selber schwer krank ist oder du in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden hast. So, das ist schon mal das Erste. Das bedeutet, da müssen wir immer sehr viel arbeiten, um die Menschen so ein bisschen zu sensibilisieren, weil man oft denkt, okay, ich möchte nicht darüber reden, so selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn ich jetzt drüber rede, könnte es meinem Kind vielleicht auch passieren. Das ist das eine, so nicht reden wollen, damit es selber nicht passiert. Ja. Und das Zweite ist, dass man ganz oft denkt, bei Kinderhospizarbeit, dieses Kind stirbt jetzt sofort, in unmittelbarer Zeit so ungefähr. Und das stimmt nicht. Also die Kinderhospizarbeit, die ist bei Diagnosestellung, das kann schon mit ein paar Monaten sein. Und wir begleiten das Kind bis zum Tod und das kann viele, viele, viele Jahre leben, das Kind. Ja? Ja. Und dass in dieser Zeit die Familie genauso lebt wie jede Familie mit einem gesunden Kind, das wissen die wenigen. Also auch die erkrankten Kinder sind in der Pubertät nervig, genauso wie ein Kind, was nicht erkrankt ist. Ja. Die Eltern sind genauso genervt, ja, von der Familiensituation wie alle anderen Eltern auch. Und das erleben wir natürlich in der Kinderhospizarbeit, ein ganz normales Familienleben. Und das möchte ich ganz oft transportieren, dass dass die betroffenen Familien trotz der Diagnose ein normales Familienleben leben müssen. Dabei brauchen sie Unterstützung durch die Kinderhospizarbeit. Aber es ist nicht eine tägliche Konfrontation mit dem Tod. Das ist es nicht. Und viele Leute denken oft, also bevor ich jetzt, also angenommen, ich habe eine Nachbarin oder eine Bekannte, von dem ich weiß, das Kind ist lebensverkürzt erkrankt, dann denke ich mir dann oft so als Mutter von einem nicht erkrankten Kind, scheiße, was soll ich denn jetzt sagen? Also soll ich dir jetzt allen Ernstes fragen, wie es ihr geht, wie es dem Kind geht? Ihr kann es doch nur scheiße gehen. Und das denken jetzt alle. Und weil das alle denken, denkt man sich so, okay, bevor ich jetzt irgendeinen Mist frage oder erzähle, wechsle ich die Straßenseite. Und es machen alle. Also diese Familien sind wirklich von einem ganz, ganz, ganz massiven sozialen Ausseits bedroht, ja, der nicht bösartig ist. Also wenn man dann erst in Gespräch kommt mit der Nachbarschaft, dann ist das eher dieses, ich will nichts Blödes sagen. Aber ich kann da nur empfehlen und nur motivieren, gehen Sie auf die Mama und auf den Papa drauf zu. Die wollen genauso gefragt werden, wie es ihnen geht. Weil meistens sind sie genauso genervt wie jedes andere Elternteil auch. Und die wissen darum, dass ihr Kind schwer krank ist. Mhm. Aber trotzdem hat das Kind auch gute Tage und davon wollen sie auch erzählen. Mhm. Also gehen Sie einfach drauf zu, wie bei jedem Nachbarn auch, und fragen, wie geht's euch?
Das war jetzt eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Sie brechen ja gleich mit dem Cabrio-Bus wieder auf. Wo ist denn das nächste Ziel? Wo geht's heute noch hin?
Heute geht's noch nach Frankfurt-Main und erwartet uns der nächste ambulante Kinderhospizdienst von Dunkelbund. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann gibt's, glaube ich, einen Tag Pause, ein kleines Tag pausiertes und dann nochmal so um Frankfurt-Main rum und dann ein bisschen weiter Hessen und dann geht's raus.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Ja, perfekt.
Ja, ich danke Ihnen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Thank you.
So, ich stehe hier mit Gabi Maas. Gabi, du bist einerseits angeschlossen an die ambulanten Hospizdienste hier in Nassau als Hospizbegleiterin und Trauerbegleiterin. Du bist aber auch für die Kinder- und Jugendarbeit im Hospiz, im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz tätig und angebunden. Wie wichtig sind denn Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen für die Kinderhospizarbeit?
Ich denke, und auch aus meiner Erfahrung raus, ist die ehrenamtliche Arbeit nicht wegzudenken. Ja, die ist sehr wichtig, weil das Profiteam, das fest eingestellte Team, das gar nicht alles abdecken kann. Und wir werden ganz viel und ganz oft gebraucht. Mhm. Ja, und das ist das Tolle daran.
Mhm. Welche persönlichen Werte oder Überzeugungen bringst du denn ganz persönlich in deine Arbeit ein? Was ist dir da wichtig in deinem Ehrenamt?
Der Umgang mit dem Mensch, mit Kindern, mit Erwachsenen und auch mit Behinderten ist mir besonders eine Herzensangelegenheit, weil sie ganz viel Schutz und auch Unterstützung brauchen. Und das kann ich geben.
Gabi, was würdest du denn Menschen sagen, die überlegen, in diesem Bereich zu arbeiten? Was braucht es?
Ich glaube, Herz und Empathie. Und man muss da wirklich sich erproben, ob man das kann oder nicht kann. Aber es kommt immer auf einen Versuch an. Ich glaube, dass es in jedem drinsteckt, was zu tun. Und in diesem Bereich gibt es ja nicht nur die direkte Kontakt mit Mensch, sondern auch drumherum viele Arbeiten. Und ich glaube, wenn man was tun will, kann man tun. Und die Frage ist halt immer nur rauszufinden, wie und was kann ich tun, und mit dem Herz dabei zu sein.
Das war Gabriele Maas von den ambulanten Hospizdiensten Rhein-Lahn, die hier natürlich heute auch mit von der Partie sind, weil sie ja in Nassau angebunden sind. Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Koblenz, das hat groß aufgefahren, nicht nur mit dem tollen Bus, sondern auch mit Stehtischen, Informationsmaterial, Informationstafeln. Die Klinik-Clowns sind mit dabei und das Orchester, das legt jetzt wieder los.
Thank you.
Der Kinderlebenslauf, der soll verstärkt auf Teilhabe hinweisen und Menschen dazu motivieren, für die Kinderhospizarbeit aktiv zu werden. Und damit legt er ja auch den Finger in die Wunde und weist auf sensible Themen hin, beispielsweise Ausgrenzung. Mit der Pilgerreise möchte der Bundesverband betroffene Kinder und deren Familien aus dem Abseits in die Mitte der Gesellschaft holen. Und eine solche betroffene Familie, die ist heute auch hier in Nassau. Und ich finde es fantastisch, dass ich mit ihr sprechen kann. Ich habe hier Viktoria Dahm am Mikrofon, die heute mit ihrem Sohn Moritz mit von der Partie ist. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die hier heute mitfahren in diesem tollen Cabrio-Bus?
Betreuerin, die Frau Bohnstengel aus dem Kinderhospiz, hat uns beim Hausbesuch gefragt, ob wir gerne an diesem Kinderlebenslauf teilnehmen möchten. Mhm. Ja, und wir finden die Aktion total schön. Es geht um die Hospizarbeit, dass die so ein bisschen öffentlich gemacht wird, dass da nochmal aufmerksam drauf gemacht wird, dass es nicht nur eine Art Sterbebegleitung ist, sondern auch eine Lebensbegleitung eigentlich und eine große Unterstützung für Familien mit Kindern, die lebensverkürzende Erkrankungen haben.
Mhm. Wo sehen Sie denn neben der massiven, sicherlich auch mentalen Herausforderung, die die Begleitung eines erkrankten Kindes mit sich bringt, die größten vielleicht auch gesellschaftlichen Hürden? Wo erleben Sie im Alltag einfach Hürden und Barrieren?
Wir haben bisher immer irgendwie Glück gehabt und immer, wenn uns irgendwie eine Herausforderung entgegengekommen ist, haben wir immer eine Möglichkeit bekommen, die gut zu lösen. Also sei es ein rollstuhlgerechtes Auto, da hat uns das Kinderhospiz geholfen. Da haben wir von der Aktion Kinderträume einen umgebauten Caddy bekommen. Yeah. Oder also es gibt Hürden, aber bisher konnten wir mal alle gut meistern. Ja.
Frau Koppitsch hat eben erwähnt, dass betroffene Familien oft von Ausgrenzung, auch von einer gewissen Isolation betroffen sind. Wie ist das für Sie? Was sind Ihre Erfahrungen ganz persönlich? Moritz ist jetzt wie viele Jahre alt?
15.
15, ja.
Ja. Wir sind familiär sehr aktiv und haben da unsere Freundschaften und Kontakte. Außerhalb, wenn wir unterwegs sind, dann erleben wir es auch eher positiv. Also die Menschen gucken schon, fragen, ob sie helfen können oder fragen, wie es uns geht. Genau, ja.
Wie wichtig ist denn das ambulante Kinder- und Jugendhospiz als Ansprechpartnerin für Sie?
Es ist schon sehr wichtig, weil egal, was man für ein Problem hat oder was man für eine Frage hat, wir wissen, wir können uns immer ans Hospiz wenden. Und da ist immer jemand, der uns auch eine Antwort gibt und uns zuhört und uns auch ernst nimmt.
Ja. Ja. Wie lange sind Sie schon angebunden ans Hospiz?
Seit 2015.
Oh. Auch schon einige.
Genau.
Jahre. Jetzt geht es heute für Sie weiter. Fahren Sie bis nach Frankfurt oder stoppt es heute für Sie hier in Nassau?
Nee, wir fahren weiter bis nach Frankfurt und dürfen dann da auch die Fackel übergeben. Mhm. Genau. Und den restlichen Tag dann auch da verbringen. Und dann fahren wir mit dem Bus wieder zurück nach Koblenz.
Eine schöne Sache. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, danke auch.
Gleich geht der Kinderlebenslauf weiter in Richtung Frankfurt. Gegen 13 Uhr gibt es hier erstmal ein bisschen Essen und dann will sich dieser auffällige, bunte amerikanische Cabrio-Bus mit einer Menge Menschen in Bewegung setzen und in ganz Deutschland aufmerksam machen auf die Bedürfnisse und die Not von Familien mit lebenslimitiert erkrankten Kindern. Der Lauf, der endet am 13. Oktober 2024, passend zum Welthospiztag im Europapark in Rust mit einem großen Abschlussfest. Ein wunderbares Engagement, das hier heute bei Sonnenschein Halt gemacht hat in Nassau und das die wichtige Arbeit der Kinderhospize in den Fokus rückt, betroffene Kinder und ihre Familien aus der Isolation holt und alle besser miteinander vernetzt. In diesem Sinne, schön, dass Sie mit dabei waren. Wir hören uns am Sonntag wieder mit einem ebenso bunten Besuch in der Kita im Mühlbachtal in Scheuern. Die feiert am Wochenende nämlich 50. Geburtstag. Was es da zu erleben gibt, wie sich die Kita-Arbeit und die Ansprüche daran in den letzten Jahren verändert hat und welche Ziele es für die Zukunft zu erreichen gilt, das erfahren wir am Sonntag. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.